Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kollegen, liebe Schwestern und Brüder, sehr verehrte Damen und Herren, es ist schön, so viele vertraute Gesichter zu sehen. Schön, dass Sie es trotz allem mit widrigen Umständen geschafft haben. Mit fast allen Gesichtern verbinde ich ein Stück gemeinsame Geschichte. Als Predigtext habe ich mir einen Abschnitt aus dem Römerbrief ausgesucht. Das war der erste Predigtext, über den ich gepredigt habe in meiner Laufbahn. Der Peter Kollmer wird das noch wissen. Und ich habe zwischendurch immer wieder diesen Text mir vorgenommen, wenn es um die Frage ging, was hätten wir dieser Welt anzubieten an Orientierung? Einer Welt voller Veränderungen und Umbrüche, voller Spaltungen und Unübersichtlichkeiten und Widersprüche. Soweit ich das konnte, habe ich mir diese älteren und zurückliegenden Predigten nochmal angeguckt. Und es sind sehr unterschiedliche Ergebnisse dann gewesen. Und heute mein offiziell letzter Versuch mit diesem Text. Dort heißt es, ich ermahne euch nun Schwestern und Brüder, weil sich Gott euch in Herrlichkeit zugewandt hat. Stellt euch ihm mit der Kraft eurer Person zur Verfügung. Das ist eine wirkliche, lebendige Opfergabe, die Gott gefällt. Darin besteht euer vernünftiger Gottesdienst. Passt euch nicht dem Schema der Zeit an, sondern orientiert euch neu, indem ihr euer Denken erneuert. Dann könnt ihr beurteilen, was Gott von euch will, was vor ihm gut und angemessen, ja vollkommen ist. Ich höre und ich versuche zu verstehen, es geht um erneuert euer Denken. Macht euch nicht von den Denkmustern und Schemata einer bestimmten Zeit, eurer Zeit abhängig. Prüft, worin der Wille Gottes für euch und die Welt besteht. Macht euch auf zu einem vernünftigen Gottesdienst mitten im Alltag der Welt und antwortet so auf Gottes Zuwendung mit der Kraft eurer ganzen Person. Und ich höre weiter daraus, es geht um neue Orientierung, um Urteilskraft, um öffentliche Glaubwürdigkeit, um Orientierungskompetenz, wie das so neudeutsch heißt. Doch worin und womit wird dies begründet? Nicht mit der Furcht vor Krankheit und nicht mit der Angst vor dem Tod, nicht mit der Angst vor einer großen Endzeitkatastrophe, nicht einmal mit dem Eingeständnis von Schuld, sondern ganz kurz und einfach, es wird begründet mit der Herzlichkeit Gottes. Die Angst mag ein guter Seismograf für die Wahrnehmung von Gefahren sein. Aber sie taugt nur sehr eingeschränkt zum Lehrmeister für besseres Handeln und Tun. Auch das ist so ein kleines Ergebnis meiner Erfahrungen in diesen 30 Jahren, in diesen Diensten. Dafür bedarf es anderer Antriebe. Die Liebe wäre so eine Antriebskraft, die Herzlichkeit Gottes, die Wertschätzung und eben nicht die Furcht. Und darum frage ich mich im Blick auf manch aktuelle Diskussion, was ist das nur für ein Weltbild, für das Leistungsbereitschaft immer nur die Konsequenz und Ausdruck von Angst ist? Was ist das für ein Irrglaube, der meint, motiviert und leistungsfähig sei man nur dann, wenn man das Risiko fürchten muss, entlassen oder bestraft zu werden? Was ist das für ein armseliges Bild vom Menschen, das meint, man werde ihm nur mit Zuckerbrot und Peitsche gerecht? Dabei ist in unzähligen Untersuchungen nachgewiesen worden, zufriedene Mitarbeiter, die in einem angstfreien Klima arbeiten, werden seltener krank. Und doch ist die starke Zunahme von seelischen, von psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt ein alarmierendes Signal. Darum ist es wichtig, darauf zu insistieren und Paulus ernst zu nehmen, wenn ich ihn richtig verstehe, ist es gerade die Herzlichkeit Gottes, seine Wertschätzung, seine Nähe zu den Menschen und den Kreaturen, die den Menschen zum persönlichen Engagement, zum aufrechten Gang und zum selbstständigen Urteil befähigt. Ein anderer, scheinbar nebensächlicher, aber wie ich finde, beachtenswerter Gedanke in diesem kleinen Text. Paulus begründet die Autorität seiner Mahnungen nicht mit seiner Anstellung, seiner Stellung, seiner hierarchischen Position, sondern mit der Gnade und mit der Wertschätzung Gottes, die ihm zuteil geworden ist. Das heißt, sie befähigt alle in gleicher Weise zum persönlichen Engagement, zum aufrechten Gang, zum selbstständigen Urteil über das, worin wir heute und für uns den Willen Gottes zu sehen haben. Wenn ich versuche, Paulus in unsere Zeit zu übersetzen, würde ich sagen, innere Kraft, der innere Kompass, die Orientierungskompetenz des Glaubens zeigt sich in dreierlei Weise. Erstens, in gelassenem Nonkonformismus, in gelassenem Mut, auch einmal gegen den Strom zu schwimmen. Zweitens, in vernünftiger Weltlichkeit. Drittens, in solidarischer Liebe und mitmenschlicher Wertschätzung. Lassen Sie mich zu jedem der drei Stichworte ein paar allgemeine Bemerkungen machen, verbunden mit einem persönlichen Blick auf die Arbeitsfelder, die mich in den letzten 30 Jahren geprägt haben. Gelassener Nonkonformismus meint gelassener Mut, um wenn nötig gegen den Strom zu schwimmen und sich die Freiheit gegenüber den Denkschubladen der jeweiligen Zeit zu bewahren. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Wirkungen der Religion, die durch keine Verweltlichung ausgelöscht werden darf. Unsere Öffentlichkeit ist und bleibt angewiesen auf diejenigen, die nicht um alles in der Welt mit dem Geist der Zeit gehen. Gegen die Modethemen Themen wachhalten, die verdrängt werden. Sich nicht die Tagesordnung des eigenen Denkens vorgeben lassen von den Einschaltquoten des Fernsehens und den Umfrageergebnissen, sondern selber fragen, was wirklich wichtig ist. Wer noch kein eingeschläfertes Gewissen hat, spürt, wie notwendig das wäre. In vielen Formen wird heute unsere Menschlichkeit durch Denk- und Handlungszwänge beschädigt. Menschen nehmen sich oft nur als Konkurrenten wahr und erleben sich eingebunden und ausgeliefert an die ziemlich gnadenlosen Rituale und Zwänge einer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft. Gelassener Nonkonformismus, das hieße, nicht gleich allen modischen Parolen auf den Leim zu gehen und den Rattenfängern hinterherzulaufen, die uns diese Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft schmackhaft machen wollen. Wenn keiner mehr sich traut, es beim Namen zu nennen, wir sollten es. Ob Sonntagsarbeit oder verlängerte Maschinenlaufzeiten, ob Wechselschichten oder spätere Ladenschlusszeiten, immer muss es Menschen geben, die sich auf und damit auf die Erfordernisse dieser Arbeit einstellen und in ihren jeweiligen Lebensrhythmus einbauen müssen. Bestimmte lebensnotwendige Beziehungen können immer schwerer durchgehalten werden. Gemeinsam verfügbare Zeit wird zu einem besonders knappen Gut. Zeitnischen und Zeitoasen werden unter bestimmten Bedingungen ebenso wie alle anderen ungenutzten Zeiten zu Störungen, dass sie unnütz erscheinen. Sobald man sie durch die Zeit ist Geldbrille betrachtet und ein System, das keine regenerativen Räume und Zeiten dazwischen, keine heilsamen Unterbrechungen, keine kleinen und großen Sonntage mehr kennt und kultiviert, muss irgendwann auf seinen Zusammenbruch zusteuern. Wachstum und des Wachstums willen ist kein sinnvoller Zweck und schon gar nicht ein vernünftiges Ziel. Gelassener Nonkonformismus könnte beharrlich darauf hinweisen, dass sozialer Zusammenhalt, aber auch gesellschaftliche und individuelle Stabilität ohne jene heilsamen Unterbrechungen, ohne die Zeiten dazwischen auf Dauer nicht herstellbar sein werden. Und das enorme Prozesstempo der uns umgebenden elektronischen Zaubergeräte, von denen wir alle irgendwie, wenn wir ehrlich sind, schon abhängig sind, trennt uns zunehmend vom Puls unserer eigenen Natur und lässt uns den Rhythmus der Äußeren vergessen. Und was an dieser Entwicklung mich besonders beunruhigt, neben einer bestimmten und bewährten Sozialkultur bleiben dabei Menschen auf der Strecke. Menschen, die nicht mithalten können oder nicht mithalten wollen. Denn die Zeit ist Geldlogik, bestraft alle jene Personen und benachteiligt sie, die sich Zeit lassen, die mit ihren Mitmenschen und sich selbst fürsorglich, achtsam und liebevoll umgehen und die Liebe und Freundschaft schnell im Geld und hohem Tempo noch vorziehen. Und sie bestraft noch härter die, die nicht mithalten können, weil in ihnen bestimmte körperliche, seelische und soziale Voraussetzungen dafür nicht mehr vorhanden sind oder verbraucht sind. In der Behindertenpädagogik gab es einmal das entlarvende Wort für diese Menschen als Slow Learner. Ich glaube, bei dieser Frage geht es um mehr als um eine Spielwiese für wertkonservative Gutmenschen. Es geht um die Substanz unserer Gesellschaft, unsere Lebenswelt, unsere Arbeitswelt. Gottesdienst im Alltag der Welt heißt dann auch, daran zu erinnern, Bildung, Liebe, Freundschaft, Genuss, Kunst und Kultur entfalten sich nicht auf den superschnellen Highways des Kapitaltransfers. Sie gedeihen und reifen nur auf den kurvigen, holprigen und zuweilen auch staubigen Wegen und Umwegen des Experimentierens, des Suchens und des Ausprobierens. Unserem Land und seinen Einwohnern mangelt es ganz und gar nicht an Schnellstraßen. Es fehlt auch nicht an Trubel und Ablenkung und den meisten fehlt es auch nicht an Geld. Doch besteht ein allseitig spürbares Defizit an Geduld, an Besinnung, an Orten und Zeiten des Nachdenkens und der Ruhe. Und es ist ein Fazit meiner Erfahrungen der letzten 30 Jahre in der Arbeitswelt mit ihren Veränderungsprozessen und Umbrüchen und Entwicklungen. Ein Fazit ist, es lohnt sich, ja, es ist dringend geboten, darüber nachzudenken, wie schnell wir unser Leben leben wollen. Was uns letztlich wirklich wichtig ist und was uns gut tut. Auch wenn wir keine schnellen Antworten parat haben, denn wirklich gute Antworten sind nämlich auch nur langsam zu bekommen. So reicht es zunächst, schon einmal ein paar Fragen zu stellen. Wie viel Tempo ist genug? An welchen Stellen muss die Dynamik, das Tempo der Veränderungsprozesse entschleunigt werden? Wie finden wir die richtige Balance zwischen Dynamik und Entschleunigung, damit Wirtschaften im Dienst des Menschen kein Schlagwort bleibt? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie wird mit meiner Zeit umgegangen? Wie wird mit meinen Abhängigkeiten und Ängsten gespielt? Wo gibt es noch gemeinsame Erfahrungen mit Solidarität, mit gemeinsamen, freien, nicht verwertbaren, unproduktiven Zeiten? Wie lässt sich der freie Sonntag retten und neu gewinnen? Wie müsste ein Wir-Gefühl aussehen, in dem alle Platz haben und die sich nicht abfindet, das sich nicht abfindet mit der Entbehrlichkeit von Menschen? Um diese Fragen wachzuhalten, braucht es einen gelassenen, einen unaufgeregten, aber hartnäckigen, unangepassten Glauben. Mit Absicht nenne ich die Unangepasstheit des Glaubens gelassen und unaufgeregt, denn kritisches, unabhängiges Denken meint nicht Wichtigtuerei. Vernünftige Weltlichkeit. Nicht der glaubt am meisten, der die größten Torheiten am lautesten von sich gibt, sondern der Glaube bedient sich des Verstandes und setzt ihn ein. Er zieht sich nicht aus der Welt zurück, sondern wendet sich ihr zu. Wer glaubt, mischt sich ein, setzt auf vernünftige Weltlichkeit, setzt darauf, dass das Menschengerechte und das Vernünftige zusammengehören und auch zusammenpassen. Vernünftige Weltlichkeit hilft mir im Durcheinander von Religionen und Zynismus, von Aberglauben und allen möglichen Heilslehren, hilft mir in diesem Sammelsurium von Ideologien und Religionen und Sekten unterschiedlicher Couleur, hilft mir wiederzufinden, was immer schwerer fällt, nämlich den Mut, auch einmal Nein zu sagen. Laut und deutlich entschieden Nein, und zwar in Gottes Namen Nein. Nein zu sagen zu einem esoterischen Multikulti-Gesäusel würde dann gleichzeitig bedeuten, Ja zu sagen zur Mühsal und zur Wirklichkeit des Alltags. Ja zu sagen zu Glaube und Vernunft in dieser Mühsal des Alltäglichen. Darum vernünftige Weltlichkeit und nicht unvernünftige Frömmigkeit. In diesem umfassenden Sinn ist Bildung, ist Erziehung wichtig. Überlebensnotwendig in diesen Zeiten. Bildung und Erziehung nicht im Sinne eines Feigenblatts oder Rettungsankers für eine missratene und aus den Fugen geratene Ökonomie, sondern im Sinne von vernünftiger Weltlichkeit, im Sinne von Sachen klären und Menschen stärken. Die Richtung dieser vernünftigen Weltlichkeit ist die solidarische Liebe und die mitmenschliche Wertschätzung. Denn die Vernunft, das wissen wir alle, wird in mancherlei Richtung benutzt und missbraucht. Deshalb können und dürfen wir der Frage nicht ausweichen, wohin ist diese Vernunft ausgerichtet, in wessen Dienst wird sie gestellt. Den Mut der Aufklärung, sich ohne fremde Anleitung seines eigenen Verstandes zu bedienen, muss sich ein neuer Mut hinzugesellen. Der Mut, sich ohne Furcht der Kräfte des eigenen Herzens, des Mitgefühls, der Sympathie, der Kompassion zu bedienen. Aber oft genug regiert die scheinbar distanzierte Sachlichkeit. Da bleibt die persönliche Verantwortung meist draußen vor. Die Verantwortlichen selbst können sich gut verstecken hinter den anonymen Mächten und Sachzwängen. Da wird das menschliche Leid in Statistik verbannt. Da werden statistische Entwicklungen und Trends festgestellt, ohne nach den dahinterstehenden Menschen und Interessensgruppen zu fragen. Da reden in den Talkshows Journalisten und sogenannte Sachverständige, die für ihren Talkshow-Auftritt so viel bekommen wie ein Hartz-IVer im Monat, über Arme und sogenannte Sozialschwache. Welch ein Unwort. Und mich beschleicht bei solchen Diskussionen zunehmend die ketzerische Frage, wer eigentlich hier der Sozialschwache ist. Auch deshalb, der Kältestrom der Analyse braucht den Wärmestrom menschlichen Handelns, menschlicher Ziele, vermenschlichender Handlungsentwürfe, die aus einer unzerstörbaren Hoffnung kommen. Und wenn ich so zurückblicke, glaube ich nicht, dass wir dabei ohne einen Schuss Naivität auskommen und ohne ein Stück Portion Grundvertrauen das Leben aushalten und erst recht nicht gestalten können. Wer sich auf die Herzlichkeit Gottes beruft, weiß auch, um welche Richtung es gehen muss. Der Maßstab des Glaubens, mit dessen Hilfe nach Paulus die Prüfung vonstatten gehen soll, ist nicht zweifelhaft. Kein anderes Wort beschreibt ihn besser als das abgegriffene, aber unentbehrliche Wort Liebe oder das altmodisch klingende Wort Wertschätzung. Einige Verse weiter in diesem Paulustext wird genau das beschrieben, was Wertschätzung meint. Da wird vom Bild des Körpers geredet und jeder einzelne Körperteil erfährt die gleiche Wertschätzung. Alle werden gebraucht, keiner ist überflüssig. Diese Wertschätzung hilft uns, dem Leben des anderen Menschen so viel Gewicht zuzumessen wie dem eigenen Leben. Sie befähigt uns dazu, die Wahrheit in der Position des anderen genauso ernst zu nehmen wie die eigene Wahrheit. Dem anderen Menschen Bruder und der anderen Menschen Schwester den zu sehen, den ich auch in mir sehen will und nicht den Konkurrenten und nicht den Kostenfaktor. Und nicht den Erfüllungsgehilfen meiner politischen Ziele. Ist das alles so ganz und gar altmodisch? Ist dieser Gedanke so ganz und gar überholt? Ist diese Idee so ganz und gar gestrig? Sei es drum. In der Bibel, im Evangelium steht nun mal, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und es steht nicht dort, selig sind die, die cool bleiben, die nichts an sich ranlassen, die sich durch nichts erschüttern lassen. Es steht nun einmal in der Bibel, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und es steht nicht dort, jeder ist seines Glückes Schmied und ist nur sich selbst verantwortlich. Und weil das dort so steht, habe ich meine Probleme mit einem Zeitgeist, für den die grundlegenden Bedürfnisse des Menschen, Arbeit und Wohnen, Gesundheit, Muße und Ruhe, zu einer Privatangelegenheit des Einzelnen gemacht werden. Ich denke, ein Verzicht auf gemeinschaftliche, auf solidarische Zukunftsgestaltung, das müssen Christen, das müsste auch die Kirche, und nun zitiere ich Herbert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, jungliberalen Halotris überlassen, die nach 20 fremdfinanzierten Ausbildungsjahren spontan den Generationenvertrag kündigen, sobald ihr erstes Anwaltshonorar fließt. Zitat Ende. Also gelassener gemeinsamer Nonkonformismus, gelassener Mut, gegen den Strom zu schwimmen, vernünftige Weltlichkeit, solidarische Liebe und mitmenschliche Wertschätzung. Das sind die drei Kennzeichen des aufrechten Gangs, zu dem der Glaube befähigt. Um ihretwillen ist dieser Glaube auch im nachchristlichen Zeitalter, in das wir, so meinen jedenfalls manche, eingetreten sind. Es braucht Menschen, die ihn öffentlich hörbar machen, die sich einmischen, wo immer das Schema der Zeit über Vernunft und Liebe siegt, wo immer Angst sich ausbreitet und die Hoffnung verdrängt. Ich schließe mit drei kleinen Versen meines sehr geschätzten katholischen Kollegen Lothar Zenetti, die mittlerweile auch Berühmtheit errungen haben, weil sie vertont wurden und von Reinhard May und Konstantin Wecker als Lieder vorgetragen werden. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben, wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus.
Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr's sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht.
Das war ein Ausschnitt aus dem Lied von Konstantin Wecker nach dem Text von Lothar Zenetti, Was keiner wagt.